Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Permakultur, der Pflanzenkohle und natürlich auch den Gartenarbeiten zu jeder Jahreszeit. Worum es genau geht, das erklären wir euch gleich. Ich bin der Franz, bin natürlich nicht alleine hier. Der Dr. Nils ist mit dabei, hier mein Co-Podcaster. Hallo Nils, herzlich willkommen.
Hallo Franz.
Ich denke, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich verrate, dass du keinen Doktortitel besitzt.
5 Sekunden hast du mir mit der Illusion gelassen.
Du bist auf jeden Fall näher dran als ich. Und ich habe mir auch, du hast ja immer so schöne Fragen und deshalb habe ich jetzt auch mal eine Frage vorbereitet. Wenn du dir ein Fachgebiet aussuchen könntest, wo du drinne promovierst, das heißt, du musst das jetzt nicht lernen, sondern du hättest jetzt, zack, hättest du das Wissen eines jemanden, der einen Doktortitel in diesem Fach hat, Welches Fach würdest du dir aussuchen? Fällt dir da was ein? Du musst auch keinen Master dafür haben.
Mir fallen viele Dinge ein, wo es sehr spannend wäre. Weltraumforschung fände ich zum Beispiel super spannend, ne? Beispiel neue Planeten und sowas entdecken. Aber was ich ganz toll fand, ich hatte durch die Uni mal Kontakt mit einer Doktorin, die sich mit Mycelium befasst hat, also mit den kleinen Pilzstrukturen im Boden. Und das fand ich klasse, als sie davon erzählt hat, dass es eigentlich noch so ein ganz unbekanntes Gebiet ist, dass man gar nicht weiß, wie viele Pilzstrukturen und welche Zusammensetzungen die verschiedenen Pilzarten haben und dass das einen riesigen Faktor fürs Klima bedeutet. Und das fände ich spannend, sowas.
Ist ja auch spannend, ne? Also Pilze sind ja keine Pflanzen, ist ja was Eigenes, was wahrscheinlich auch viele vielleicht gar nicht wissen. Gut, unsere Zuhörer natürlich schon, weil die natürlich alles Cracks auf diesem Gebiet sind. Aber dann, Pflanzen gibt's ja so viel zu und Pilze, war in meinem Studium, ging es ja auch immer um Schadpilze viel, bei Getreidesorten zum Beispiel. Aber so wirklich über Pilze haben wir jetzt nicht gesprochen. Aber da kommen wir vielleicht nachher zu. Ich habe da auch ein ganz, ganz interessantes Thema zu. Also Pilze wäre dein Pilzdoktor.
Genau. Wenn ich dir die Frage zurückreflektieren kann, was wäre dein Fach?
Ich habe mir das natürlich schon vorher überlegt, bevor ich mir die Frage an dich überlegt habe. Ich dachte auch erst sowas aus meinem eigentlichen Fachgebiet, aber das ist ja langweilig, ne? Also wenn ich irgendwas mit Pflanzen oder so nehme. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich gibt's ein Fach, was ich viel, viel spannender finde, wo ich niemals das schaffen würde, aber ich würde super gerne meistern, und zwar Mathematik. Viele hassen es, glaube ich, das Fach, aber ich finde es einfach unglaublich spannend, weil du so viel damit erzählen kannst. Ich bin nicht schlecht in Mathe. Ich hatte Mathe im Abi, ich hatte sogar 14 Punkte, also eine 1. Ich habe Mathe 1 und 2 im Studium bestanden, aber ich habe halt immer noch das Gefühl, ich habe so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und es geht halt so tief rein und man kann so viel damit, es ist irgendwie so ein mächtiges Werkzeug, dass ich Mathematik, da wäre ich gerne richtig gut drin, aber ich werde es nie werden, glaube ich. Da muss man schon für geboren sein.
Ach, wer weiß, ne? Zukunft wird's zeigen. Aber es ist wahrscheinlich so, wie du das mal in einer früheren Podcast-Folge gesagt hast. Wenn man sich mehr und mehr mit einem Thema befasst, dann merkt man erst, wie wenig man weiß.
Ja, genau. Wie war das bei dir? Viel Mathe im Studium gehabt?
Statistik. Also, wenn das dazu zählt, halt so Daten auswerten, ne?
Und Mathematiker würden wahrscheinlich eher Nein sagen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch Statistik, genau. Und das ist es schon, wenn man sonst nicht so viel Mathe hat, dann ist es schon viel Mathe.
Ja, aber das war ganz okay, muss ich sagen. Es war einer der Gründe, warum mein Studienfach war Psychologie, womit viele eben mehr Probleme hatten. Es ist halt schon ein riesiger Teil davon, aber hat auch seine Komponenten. Und da sind einige meiner Freunde sind auch umgeschwenkt von Psychologie dann zu Statistik und studieren jetzt Statistik.
Ah, krass. Ja, ich hatte nachher Mathe 2, höhere Mathematik, und da habe ich gelernt, wie man aus negativen Zahlen Wurzeln zieht. In der Schule heißt ja immer, das macht man nicht, aber ja, da habe ich es gelernt. Oha. Okay, aber wir haben uns wahrscheinlich schon viele Zuhörer mit unserem Mathe-Dialog hier vergrault. Kommen wir mal wieder zu unserem eigentlichen Thema, zur Gartennutzung, Permakultur und Pflanzenkohle. Heute so ein bisschen vereint vielleicht alles, denn es geht um die Gartennutzung im Winter. Aber bevor wir damit loslegen, bevor ich es vergesse, wir haben ja viele neue Zuhörer, die möchte ich erstmal begrüßen. Herzlich willkommen hier in unserem schönen Podcast. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr Anregungen habt für Themen und so, schreibt uns gerne. Was ich aber noch sagen wollte, was alle anderen Podcasts schon gemacht haben, und wir haben es natürlich immer vergessen, man kann inzwischen bei Spotify Podcasts bewerten. Vorher ging das nur bei Apple. Und dafür müsst ihr auf unsere Show gehen und da kann man dann von 1 bis 5 Sternen, glaube ich, geben. Gebt uns da gerne 5 Sterne, wenn ihr Lust habt. Und denn wir sind sehr gespannt. Erst ab einer bestimmten Anzahl Bewertungen sieht man die durchschnittliche Bewertung. Und wir haben noch nicht so viele, deshalb, wenn euch die Show gefällt, dann lasst gerne 5 Sterne da. Wenn nicht, dann schreibt uns gerne, was wir besser machen können, denn auch wir lernen immer gerne weiter. So, Eigenwerbung, genug des Ganzen. Heute wollen wir über das Thema Garten im Winter. Was passiert da so? Was machen wir so? Was sind unsere Pläne? Darüber wollen wir sprechen. Wir haben euch auch gefragt bei Instagram und im Podcast, was ihr so macht. Auch da haben wir ein paar Zuschriften bekommen. Da wollen wir natürlich drauf eingehen. Und ja, wie sieht's bei dir aus, Nils? Im Winter, ist das viel Arbeit bei dir oder ist das eher eine entspannte Zeit?
Ja, passiert ja eher weniger, würde ich mal sagen. Mhm. Es passiert nicht gar nichts. Das ist ja auch so ein bekannter Mythos. Aber naja, der Winter, wenn man sich so einen Winter vorstellt, der typische Winter mit Schnee und Eis, den gibt's ja nicht mehr so oft hier. Deswegen meistens ist es ja so ein matschiger, in einstelligen Gradbereich befindlicher Winter.
Gestern war so ein typischer Tag, ne? Den ganzen Tag geregnet, matschig und kalt draußen. Bin den ganzen Tag drin geblieben. Ich war vielleicht mal 5 Minuten draußen.
Ja, genau, richtig. Ich war auch längere Zeit jetzt nicht mehr im Garten, weil wir haben den Garten auf den Winter vorbereitet. Alle Pflanzen, die in irgendwelchen Kübeln oder sowas standen, die weg mussten, halt dementsprechend eingelagert, die Früchte eingelagert. Und eigentlich sind wir jetzt ganz durch. Man hätte natürlich auch, wenn wir jetzt unsere Ernte ein bisschen in die Länge gezogen hätten, dann hätten wir jetzt immer wieder alle paar Tage hingehen können und uns ein paar Früchte rausnehmen können. Was ist bei dir bisher passiert im Winter?
Oh, viel. Also viel und vieles in Planung. Ich kann im Moment nicht so viel machen, aber fangen wir mal mit einem Punkt an, den ich in den letzten Tagen viel gemacht habe. Und zwar im Winter sorgt man ja auch dafür, dass die Vögel und Tiere um einen herum, dass sie genug Nahrung kriegen. Ich habe das Gefühl, diese Winter würden sie auch ohne uns mehr als genug Nahrung finden. Aber man füttert die ja auch gerne, damit man sie am selben Platz hat und sie sich angucken kann. Damit habe ich auch angefangen. Und ich habe für unsere Vögel hier, die ich sehr gerne beobachte, Vogelfutter gegossen. Also so mit Fett und dann alle möglichen Zutaten rein. Und dann habe ich so Klötze gegossen und die habe ich aufgehängt. Bei Instagram habe ich ein Bild hochgeladen dazu. Und das funktioniert sehr gut. Also ich muss sagen, es wird sehr gut angenommen. Ich habe schon einiges an Tieren dran gesehen. Also meistens natürlich an es ist ja von der vom Aufbau ein bisschen wie Meisenknödel, so ähnlich, aber mit anderen Zutaten drinne. Deshalb, es sind viele Meisen dran und Schwanzmeisen habe ich auch gesehen, die sieht man ja vielleicht nicht so oft. Dann habe ich gesehen, wie ein Eichelherr versucht hat, daran rumzufressen, der kann sich ja nicht dran festhalten. Das heißt, der ist immer dagegen geflogen, hat da so rangepickt und ist wieder weggeflogen. Das sah sehr, sehr lustig aus. Also ich habe, was ich jetzt am Wochenende gemacht habe, war Vogelfutterklötze gegossen und jetzt ein paar aufgehangen. Und jetzt hocke ich die ganze Zeit, wir haben so ein gutes Fernglas hier, dann sitze ich immer drinnen mit dem Fernglas und gucke mir an, welche Vögel da an meinen Klötzen fressen. Und es wird ganz gut angenommen, muss ich sagen.
Ist ja ein paar Wochen zu spät, hätte man ja gut mit der Vogelzählaktion vom NABU verbinden können.
Genau. Ja, das habe ich auch gedacht, aber wir haben die ja vorher auch gefüttert, jetzt habe ich halt meine Klötze mal dazugestellt.
Ja, denkt man gar nicht, dass Vögel so viel Fett fressen, weil du gerade sagst, dass das ist mit Fett zusammengegossen. Hab ich auch erst dieses Jahr herausgefunden und mein Opa mir erzählt. Er macht ja immer ein bisschen Fett ins Vogelhäuschen mit rein und da gehen die ganz, ganz wild drauf ab.
Ist halt auch viel Energie, ne? Viel Energie auf kleinem Raum wahrscheinlich und deshalb ganz beliebt. Aber es wundert mich immer, wie viel die fressen können. Also das ist schon erstaunlich. Aber die scheinen ja auch viel Energie zu brauchen im Winter, weil die fliegen immer hin, fressen sich voll weg, hin, verrückt. Also das war so mein erstes, was ich gemacht habe.
Ja, dazu fällt mir ein, also abgesehen von den Vögeln und den Tieren, um die wir uns kümmern müssen, kann man natürlich auch den Garten auf den Winter einstellen und schauen, dass da nichts kaputt geht. Also zum Beispiel die Wasserbehälter entleeren. Das sind meistens so Vorbereitungsaktionen, die finden dann im Anfang des Winters, wenn so der erste Frost langsam kommt, dann machen wir das. Soll auch reichen, wenn man die Wasserfässer nur etwas entleert. Wir machen sie mal ganz leer, weil im Winter brauchen wir kein Wasser. Und was wohl auch wichtig sei, dass
manchmal braucht man Wasser im Winter. Also immergrüne Pflanzen muss man ja zum Teil auch. Gut, wir haben jetzt auch keine hier, wir haben nur so heimische immergrüne Pflanzen, glaube ich. Aber je nachdem, was man hat, muss man ja auch schon mal gießen draußen. Aber das vielleicht eher
die Ja, ich, Hast du auch was gelesen? Vor allem, wenn man trockenere Winter hat. War jetzt hier eher weniger der Fall. Aber stimmt, da hast du schon recht. Also von daher wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir ein bisschen Wasser aufbewahren würden. Machen wir jetzt nicht, weil wir zu viel Angst haben, dass unsere Fässer kaputt gehen. Und der zweite Punkt, den ich mir notiert habe, wenn man einen Teich hat, das haben wir jetzt leider nicht, dann muss man auch darauf achten, ob der zugefroren ist. Weil wenn der zufriert, dann kann kein Luftsauerstoff mehr ins Wasser kommen. Und je nachdem, was man da drin hat, kann das zu Problemen führen. Und da kann man, sollte man wohl darauf aufpassen, dass, wenn man möchte, dass Luftsauerstoff ins Wasser kommt, dass man dann dafür sorgt, dass halt nicht der komplette See zugefroren ist. Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die man da reinmachen kann, die dafür sorgen, dass da ein Stück weiterhin offen bleibt?
Wahrscheinlich, wenn man, ja, wenn man so Fische oder sowas drin hat, ne? Also, weil ja, wir haben auch so ein paar Wasserflächen hier, aber die lassen wir einfach so, die frieren dazu und im Frühjahr tauchen sie wieder auf. Wenn sie überhaupt zu frieren. Also dieses Jahr ist ja auch nicht so viel Winter, ne? Also richtig Schnee oder so oder richtig kalt. Also klar, es hat ein paar Mal geschneit, ist auch ein bisschen liegen geblieben, aber so ein richtiger Winter fehlt auch so ein bisschen, oder? Also, oder wie siehst du das? Hast du es lieber so ein bisschen warm?
Also generell habe ich schon lieber wärmer, aber das ist halt so typisches Matschwetter, ne? Es regnet die ganze Zeit. Und ich stelle mir den mal vor, ich war vor ein paar Jahren mal in Costa Rica und habe mit Einheimischen gesprochen und die haben nie einen Winter erlebt, so einen kalten Winter. Ne? Ist ja halt tropisch da.
Hast du ihnen gesagt, dass sie nichts verpasst haben?
Ja, genau. Habe ich halt so erzählt, dass dieses Bild von, ne, dass alles voller Eis ist und überliegt Schnee und so und dass das halt nicht die, dass das eher die Ausnahme ist und meistens ist es einfach nur nass, kalt und matschig. Und dann ja, je nachdem, wenn man dann saugen sich die Schuhe voll Wasser und dann kommt, weht dir Regen ins Gesicht, wenn du irgendwo hingehst und das zieht sich halt über eine sehr lange Periode.
Ja.
Aber genau, deswegen wäre es mir schon lieber, wenn es mal schneien würde und ich trocken bleiben würde, wenn ich draußen bin.
Genau, also es war ja auch schon mal, ne, so richtig, richtig Minusgrade, aber das hatten wir dieses, also zweistellige Minusgrade hatten wir dieses Jahr irgendwie noch gar nicht, glaube ich. Gut, aber kommen wir mal wieder zum Garten. Wir haben euch ja auch gefragt, was ihr so im Garten macht und, wenn ich hier so auf unsere Antworten gucke, eine Antwort war, Tomatenhäuser bauen, also wie so Gewächshäuser für Tomaten. Und das haben wir ja auch, wir haben ja auch, also einmal das, was sagst du dazu? Wäre das auch was für dich, Tomatenhäuser? Bist du ein Tomatenfreund? Nicht so, ne? Oder inzwischen vielleicht?
Ja, doch, inzwischen geht's. Also früher, zum Hintergrund, früher habe ich keine rohen Tomaten gemocht. Also wirklich gar nicht gemocht. Es ging überhaupt nicht. Aber das hat mich so aufgeregt, dass ich irgendetwas nicht mochte. Und dann habe ich mich über Jahre ganz mühselig daran gewöhnt. Und ich kann inzwischen rohe Tomaten essen mit anderen Sachen zusammen. Also es ist okay. Ich weiß nicht, man sagt ja auch, alle 7 Jahre verändert sich der Geschmack. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt in eine Tomate beiße und diesen Tomatengeschmack, der Geschmack ist immer noch derselbe, aber er löst nicht dieselbe Abneigungsreaktion aus. Ganz, ganz seltsam. Aber gekochte Tomaten, gebratene Tomaten, gebackene Tomaten, alles wunderbar. Von daher wäre ich da voll dabei.
Genau, also bei dir ist es dann auch nur die Pflanze, die du vielleicht ein bisschen ändern würdest. Ja, cool, finde ich auch gut. Ich hatte auch, kommen wir vielleicht gleich noch zu, was ich dieses Jahr bauen wollte, aber ich wollte viel auf so alte Sorten setzen, ne? Wenn man so die Tomaten im Supermarkt ja auch kauft, die schmecken ja, wenn man es nicht gerade diese kleinen sind, die schmecken ja nach nichts irgendwie. Das ist ja irgendwie Wasser in Schale. Und deshalb ist es natürlich, wenn man die selber anbaut, finde ich nochmal ein ganz anderer Geschmack. Gerade wenn das so ein bisschen ältere Sorten sind, die dann nochmal anders schmecken als dieser gewohnte Tomatengeschmack. Ja, deshalb finde ich auch ein sehr spannendes Thema und auch was ich dieses Jahr machen wollte. Genau, vielleicht ganz kurz dazu, was ich geplant habe oder was wir haben ja schon den Komposter gebaut. Der, muss ich sagen, im Moment, es wird einiges reingeschmissen, aber die Hühner springen immer rein und die Vögel. Und weil das nicht so schnell verrottet, weil es so kalt ist, passiert da noch nicht so viel. Aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Finde ich ein sehr spannendes Projekt. Gut, kommen wir dazu, was ich bauen wollte. Und zwar wollte ich mit einem Hügelbeet anfangen. Ich weiß nicht, ob dir das Konzept von einem Hügelbeet bekannt ist. Bestimmt, oder?
Ja.
Hast du es im Mollison Permakulturbuch, kam es da drin schon vor?
Nee, habe ich noch nicht gelesen. Und das Hügelbeet kenne ich auch mehr von vom Holzer. Macht der das
okay, nicht ja, auch? Stimmt. Ja, stimmt. Ja, richtig. Ich habe sein Buch jetzt zu Weihnachten, habe ich einen Gutschein bekommen, habe mir sein Buch davon geholt, weil man immer viel von ihm hört, aber ich noch nie was von ihm gelesen habe. Stimmt, da steht das Hügelbeet auch drin. Ne? Aber es ist auch so, glaube ich, in der Permakultur und so ist es sehr bekannt. Ja. Und ich wollte ein Hügelbeet bauen. Und zwar nicht so ein Hügel, nicht ein Haufen, sondern eher so eine Reihe, also hat man ja vielleicht auch schon gesehen, und dann einmal so durchs Beet und dann an einer Stelle vielleicht ein bisschen mehr wie so ein Hügel. Genau, das ist mein großer Gartenplan. Und vielleicht ganz kurz, wie so ein Hügelbeet aufgebaut ist, können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen ausführlicher irgendwann besprechen. Man buddelt quasi eine Rinne in den Boden, eine Furche, die, weiß ich nicht, einen halben Meter vielleicht tief ist und auch so breit, oder einen Meter vielleicht breit, naja, nicht ganz einen Meter breit. Und da packt man ganz viel Holz und Schnittreste, alles, was langsam verrottet, rein und auch höher als diese Rinne ist, also dass man schon so einen Hügel aus Schnittresten und sowas hat. Und da kommt dann die Erde drüber. Man kann auch nochmal vorher Papier drüber machen und da kommt dann die Erde wieder drüber. Und dann hat man natürlich so einen Hügel oder so einen Wall, wenn man es in einer länglichen Form macht. Und das Ziel ist es jetzt, dass diese Holz und alles, was man da reingeschmissen hat, dass das langsam verrottet über die nächsten Jahre und dem Beet immer weiter Nährstoffe gibt, so dass man dann deutlich weniger oder gar nicht düngen muss und die Pflanzen immer genug Nährstoffe haben. Und nach 6-7 Jahren ist das Holz dann verrottet und dann ist das Ganze wieder flach und man kann entweder das neu aufbauen oder man lässt es wieder in diesem ebenerdigen stehen. Das ist mein Plan für den Garten und da würde ich gerne alles Mögliche drauf anpflanzen.
Ich glaube, ein netter Beieffekt von dem Hügelbett ist auch, dass durch die Verrottung Wärme entsteht. Und
genau, das ist noch ein Punkt. Und noch einer ist natürlich, dass du auch wieder mit so Mikroklimazonen spielen kannst, ne? Also je nachdem, wie du es ausrichtest, Nord-Süd oder Ost-West, scheint natürlich, hast du eine dunklere Seite und eine, wo die Sonne sehr viel drauf scheint. Kannst du dann mit Pflanzen, die eher im Halbschatten stehen und welche, die viel Sonne brauchen, so ein bisschen pflanzen. Genau, das und die Temperatur, wie du gesagt hast, spielt da natürlich auch mit rein. Das Ganze soll das Wasser besser halten, also das Wasser soll nicht so da drinnen stehen können. Das heißt, es versickert sehr gut. Wenn du es dann noch mulchst, dann hast du eigentlich weniger Probleme mit Wasser. Und genau, es hat halt viele so kleine Vorteile. Man kann besser dran arbeiten, ne? Es ist ja vom Aufbau ähnlich wie ein Hochbeet, nur dass man von den Seiten auch was pflanzt. Und man hat natürlich mehr Fläche, die man bepflanzen kann, ne? Weil man ja in die Höhe und die Seiten auch bebaut. Wenn man dann einen kleinen Garten hat, hat man direkt mehr Fläche, die man bepflanzen kann. Also es hat viele kleine Vorteile. Es ist jetzt nicht so ein mega Gamechanger irgendwie. Aber ich finde es spannend, das auszuprobieren. Und es ist natürlich auch optisch schön, muss ich sagen. Weil wenn man es hinkriegt, ich habe es auch noch nicht ausprobiert.
So kann man sich seinen eigenen kleinen Südhang dann bauen.
Ja, genau, richtig. Das ist auf jeden Fall meine Idee. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Und da würde ich dann halt, je nachdem, was man da reinpackt, muss man natürlich im ersten Jahr, wie beim Hochbeet auch, eher so stark zehrende Pflanzen draufsetzen, weil entweder die Pflanzen dann schießen, also die kriegen zu viel Nährstoff am Anfang. Oder bei Spinat zum Beispiel hast du ja auch, dass dann Nitrat entsteht, was dann giftig sein kann, wenn die zu viel Stickstoff bekommen. Deshalb, aber wenn man einfach nur Holz reinschmeißt, dann ist es nicht so schlimm, weil man weiß, dass ja Holz, das verrottet so langsam. Deshalb muss man das am Anfang nicht machen. Aber da muss man dann ein bisschen überlegen. Können wir mal einen Ratgeberartikel zu schreiben? Den verlinke ich euch dann, wenn es soweit ist.
Bei Spinat habe ich auch gehört, genau, was du gerade sagtest mit der Nitratbelastung oder Nitritbelastung. Das eine wandelt sich dann ins andere um.
Genau, ich verwechsel es auch immer.
Ja, jedenfalls, was dabei helfen soll, habe ich selbst noch nicht ausprobiert, weil ich nicht so oft Spinat anbaue, dass man, wenn man die Pflanzen erntet, dass man sie aus dem Boden rauszieht und sie neben das Beet legt, sodass sie praktisch noch in der Sonne sind, dass sie weiter Photosynthese betreiben, dass sie den Stickstoff, den sie in sich angesammelt haben, noch mit umsetzen können und dass dann der Nitrat- oder Nitritgehalt im Spinat geringer sein soll.
Habe ich noch nie gehört, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Können wir ja mal rausfinden bis zum nächsten Mal. Ich meine, du hättest auch Hausaufgaben bis zu diesem Mal dir selber aufgegeben.
Stimmt. Ich habe nachgeschaut, ja.
Ah, du hast dir nachgeschaut? Ah, stark. Ja, dann machen wir das, bevor wir es vergessen.
Und zwar, ich hatte das war die letzte Folge sogar. In der Folge zu Gänsen, Hühnern, Gänsen, Wachteln und Enten. Und da habe ich behauptet, dass man mit Enten einen leckenden Damm abdichten kann.
Ah, ja.
Oder Teich. Und ich habe nachgeschaut und also es gibt wohl eine Glay-Methode, so heißt es im Englischen. Damit kann man wenn man einen Damm baut oder einen Teich baut, kann man damit den nach unten hin abdichten. Und das funktioniert so, dass man Mist von Hühnern, von Schweinen, Enten, Kühen und so weiter innen auf der Unterfläche, auf dem Boden des Teiches, wenn er noch leer ist, verteilt. Das Ganze einstampft, dann später Grünzeugs draufpackt, also Laub, Grasschnitte und so weiter. Und dann nochmal Erde oben drauf macht, sodass man eine anaerobe Fläche hat, sodass das Ganze anaerob verrotten kann, weil dann bildet sich so eine kleine Schmierschicht und die kann dann den Teich oder den Damm abdichten. So, was ich jetzt behauptet hatte, war, dass wenn der Teich schon da ist, ist schon Wasser drin, Enten schwimmen oben drauf, sie machen ins Wasser, dass das den Teich abdichten kann, habe ich auch was zugefunden und die Idee ist, dass diese Entenexkremente so kleine Partikel sind, die dann in die Löcher gesaugt werden und dort diese Löcher verstopfen können. So, das hat Jeff Lawton gesagt, da habe ich das auch her.
Ah, aus erster Hand quasi.
Praktisch, ja, genau.
Ja. Oh, spannend. Also ich habe noch nie davon gehört. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das irgendwie funktioniert. Dachte ich, hast du vielleicht geträumt oder so. Aber scheint ja echt sein, was dahinter zu sein. Und super, dass du dran gedacht hast. Also mir ist nur eingefallen, weil ich die Folge geschnitten habe. Hm. Hatte ich es im Kopf und da dachte ich, ach, jetzt kannst du noch aufs Glatteis führen. Aber nix da, hat er sich gut vorbereitet. Stark.
Ich extra aufgeschrieben, super. Hausaufgaben. Immer aufschreiben. So ein kleines Hausaufgabenheft hat man in der Schule gelernt. Das hilft wirklich.
Richtig, richtig, ja. Stark, ja, ich weiß es, jetzt habe ich vergessen, worüber haben wir denn vorher geredet, wo ich das mit der Hausaufgabe gesagt habe?
Über was man im Garten bauen würde, und dann hat,
Ja, aber ich hatte, genau, du hast ja irgendeinen Punkt, wo ich sage, das wäre deine Hausaufgabe.
Genau, das Hügelbeet, und Spinat, das war der Grund. Ah,
genau, Spinat, richtig. Gut.
Willst du es nachgucken oder soll ich es nachgucken?
Ah, oh, mach du, ich finde noch eine andere für mich, dann mache ich auch
okay,
noch mal was.
Okay, dann machen wir das. Hausaufgabe Spinat, direkt aufgeschrieben.
Genau, auf jeden Fall auf meinem Hügelbeet. Ich bin gerade dabei, es zu planen und ich bin auch dabei, mir die Sachen rauszusuchen, die ich da pflanzen möchte. Das ist natürlich kann natürlich eine sehr kostspielige Sache werden, wenn man einmal auf so einer Seite war, wo es sehr viel Saatgut gibt, dann und man sich alles raussucht, was man gerne hätte, dann kommt man da doch schnell irgendwie in einen dreistelligen Betrag, den man da ausgeben kann und man kann trotzdem nicht, also man kann ja nicht alles pflanzen. Aber ich bin so ein bisschen dabei zu gucken, was ich da setzen möchte. Und genau, wenn einer Ideen hat, schreibt uns gerne, bitte.
Besonders wenn du auf alte Sorten gehst, ne? Das sind ja dann auch kleinere Vereinigungen und da kostet das Saatgut dann ein bisschen mehr als beim Aldi an der Kasse.
Genau, ja, deshalb, aber ich muss sagen, es ist gar nicht so viel teurer. Es ist dann nur oft öfter ausverkauft, also es gibt's dann nicht so oft. Ja. Hast du noch irgendwas, bevor ich jetzt meinen nächsten Punkt anspreche, hast du noch irgendwas, was bei dir im Winter im Garten ansteht?
Ja, also jetzt vielleicht ganz gut dazu passend. Also das waren jetzt alles Konstrukte, die man baut im Garten, ob es jetzt das Gewächshaus sei oder das Hügelbeet. Mhm. In einer Folge hatten wir auch über das Anlegen eines Teiches gesprochen. Sowas wäre da zum Beispiel, weil jetzt, solange der Boden nicht gefroren ist, und das haben wir eben gesagt, ist er derzeit überhaupt nicht hier, kann man halt super gut graben. Der Boden ist nass, lässt sich einfach umgraben. Es ist auch nicht so heiß draußen, dass man einen Kollaps kriegt, wenn man da mal den Spaten in die Erde sticht. Und sowas halt, so strukturelle Änderungen. Dadurch, dass jetzt auch bald die Wachssaison, die Growing Season wieder anfängt.
Vegetationsperiode, ja.
Genau die. Dankeschön. wenn ich jetzt einen Teich ausheben würde, dann könnte sich halt die Ränder und so weiter könnten dann jetzt in der nächsten Vegetationsperiode sich gut wieder an den natürlichen Kreislauf anpassen. Genau, aber was ich jetzt, also die Problematik, die ich jetzt habe, ich plane in nächster Zukunft einen Umzug, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viel Energie ich jetzt noch hier reinstecke oder ob ich dann gucke, je nachdem, wo ich hinziehe.
Willst du natürlich auch nicht für die anderen dann was machen.
Ja, es ist halt schade, wenn man dann etwas anlegt und man kann es dann nicht weiter begleiten, ne?
Man will ja auch, dass den anderen dann nicht aufbürden, ne? Das ist ja auch schon mal ein bisschen Arbeit, wenn man jetzt irgendwas anfängt und dann das verkommen lassen, wenn es dann ein bisschen wild wird. Ist dann vielleicht auch nicht das Ziel. Deshalb kann ich gut nachvollziehen. Kann ich ja dann vielleicht ein bisschen weiter erzählen, was ich noch überlegt habe. Das passt zu irgendwas, was wir am Anfang gesagt haben. Ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, ein Punkt, den ich auch gerne machen würde, ist eigenes Getreide mal anbauen. Ich weiß nicht, ob du Emma oder Einkorn kennst. Das sind auch so alte Getreidesorten. Dinkel hast du aber bestimmt schon mal gehört.
Ja, hab ich schon mal gehört. Auch schon mal gegessen.
Ja, super. Ja, das ist auch ist relativ schwer zu kreuzen, deshalb ist es noch sehr ursprünglich, dieses Getreide. Und genau, und das, wenn du schon mal gesehen hast, ungezüchtete oder nicht so moderne gezüchtete Getreidesorten, die sind ja auch sehr hoch. Also die werden ja dann schon 2 Meter zum Teil. Und deshalb sind die auch sehr gut für Stroh geeignet. Die haben natürlich nicht so einen hohen Kornertrag wie moderne Weizensorten zum Beispiel. Und deshalb habe ich überlegt, ich pflanze eine von diesen älteren Getreidesorten an. Und mein Ziel ist es aber nicht, das Korn zu gewinnen. Also schon, aber nur, weil ich es gerne mal ausprobieren möchte. Aber es ist natürlich sehr viel Arbeit, das Korn zu gewinnen. Man muss es dann trocknen lassen, man muss es irgendwie, je nachdem, welche Möglichkeiten du hast, es ausdreschen. Und deshalb ist bei mir, der Fokus liegt eher auf dem Stroh und natürlich auf dem, dass ich es mal angebaut habe. Und ich möchte mir so viel Stroh zusammenbauen, dass ich einen Strohballen draus machen kann. Und auf diesem Strohballen möchte ich Pilze züchten.
Oha.
Im nächsten Jahr dann. Das ist mein Ziel. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber das ist mein Ziel.
Ja, finde ich auf jeden Fall klasse. Also, das ist sehr weit gedacht. Ich habe schon darüber nachgedacht, vielleicht kannst du ja auch eine Strohhütte daraus bauen. Ist es dafür geeignet? Oder?
Ja, da nimmt man eher so Ried, ne? Und dafür ist es vielleicht auch ein bisschen wenig. Da brauche ich noch viel mehr.
Ja, bin gespannt auf jeden Fall. Genau. Aber davon hatte ich auch gehört, dass die modernen Sorten, auch jetzt die moderneren Sorten, immer kleinere Halme haben, weil man das Stroh nicht mehr braucht. Also die.
Genau, und die haben halt auch eine höhere Chance dann zu Lager. Also Lager ist das, wenn es umfällt. Sieht man ja schon mal in so Feldern, dass dann so ganze Stücke umgefallen sind. Und dann kann es halt sein, dass das fault. Und je kürzer das ist, also spritzt sie auch dann kurz, umso kürzer das ist, umso weniger ist die Chance, dass sowas passiert. Und halt, genau, weil das Stroh halt auch nicht mehr so gefragt ist. Genau, deshalb meine. Und diese alten Sorten, die sind halt sehr anspruchslos. Die wachsen eigentlich überall. Da musst du auch nicht, die muss man auch nicht in den guten Gartenboden setzen, sondern irgendwo, wo Platz ist, würde ich es ausprobieren. Genau, und dann Pilze drauf. Ich weiß noch nicht genau, welche. Muss ich mich noch ein bisschen schlau machen, welche mir da am ehesten zusagen. Aber das ist dann mein Ziel, Pilze. Und dann bleibt ja auch wieder Stroh übrig und das kann man zum Mulchen dann oder so nehmen. Nach der Pilzzucht.
Also ich habe vor einigen Jahren auch mal stark damit mich beschäftigt, Pilze anzubauen, habe es am Ende doch nicht gemacht. Aber damals schienen mir die simplen braunen Champignons am einfachsten, weil sie sehr simple Bedürfnisse haben. Also so wie ich das mitbekommen hatte, die brauchten halt nur einen strohreichen Pferdemist, der fermentiert wurde.
Ja, ich guck mal. Zweite Art, wie ich Pilze anbauen möchte, ist, man nimmt so, meistens ist es Laubholz, so ein Meterstück davon und schneidet dann in die Seite so wie so Löcher rein, da packt man dann das Pilzmyzel rein, Myzelium, wie der Nils sagen würde, und setzt diesen Holzstamm dann so einen halben Meter in den Boden, macht es dann zu, dann wächst der Pilz so unten aus diesem Stamm raus in den Boden und oben kann man dann die Pilzfrucht ernten. Das ist mein zweiter Punkt, den ich ausprobieren möchte. Den kann ich auch dieses Jahr schon machen, weil da muss ich ja nicht warten, bis mein Stroh gewachsen ist.
Wann willst du das Einkorn aussäen?
Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem. Die meisten sind ja eher Wintergetreide, die man hätte letztes Jahr schon säen müssen. Da muss ich mal gucken, aber also das Korn muss ja nicht reif werden bei mir. Also wahrscheinlich jetzt zeitig dann. Zumindest mal ausprobieren, ansonsten warte ich halt noch mal ein Jahr. Was ich auch noch ausprobieren wollen würde, wäre Lein. Ich weiß, dass sie es hier schon mal angebaut haben. Und ich hatte es schon mal im Podcast erzählt, ich wollte mir diese Ölpresse holen, wo man Nüsse und alles, was mehr als 25% Ölgehalt hat, reinschmeißen kann und dann Öl draus pressen. Die ist ziemlich cool und da könnte man auch Leinsamen rein und dann Leinöl draus machen. Und da ist ja auch so ein Stroh übrig, was man gut irgendwie zum Mulchen oder so benutzen kann. Und sie schmecken halt auch so, mag ich Leinsamen unglaublich gern. Ich pack mir die immer auf meine Haferflocken drauf. Deshalb, ich weiß, dass wir hier schon mal Lein hatten, das hat sehr gut funktioniert. Und deshalb würde ich auch Lein gerne nochmal anbauen.
Ja, eine gute Idee auf jeden Fall. Das Stroh vom Leinsamen ist ja auch sehr stabil.
Ja.
Der hat ja diese Leinfasern da drin. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte das auch mal angepflanzt vor vielen Jahren. Und das kriegt man, also ist schon sehr schwer, das zu durchtrennen. Von daher, das kann man ja auch irgendwo für ausnutzen. Ne?
Man hat ja auch so Leinen, kann man ja auch Stoffe draus machen. Deshalb muss es ja schon gewisse Stabilität haben. Aber das ist mir dann doch zu viel Aufwand.
Naja, schauen wir mal. Vielleicht ein kleines Seil oder sowas.
Mo, du kannst es gerne, kannst dich gerne dran ausprobieren, wenn du möchtest.
Ja, würde ich ausprobieren. Wenn du die Line hier mit Line fertig bist, würde ich mir gerne ein paar Halme nehmen und gucken, ob man die weich klopfen kann und daraus was, so eine Kordel oder sowas machen kann.
Oh, eine gute Idee. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Mhm. Echt vielseitig, so Line.
Ja, muss man dann klasse denken. Pflanze.
Ja, ja. Auf jeden Fall, das steht auch auf meiner Liste und dann ganz viel für mein Hügelbeet. Mhm. Und genau. So viel dazu. Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit. Hast du noch irgendwas?
Ja, ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht, die man noch im Winter machen kann. Und ich kann ja mal so sagen, was inwieweit das mich beeinflusst. Also zum Beispiel, was jetzt nicht direkt mit dem Garten zu tun hat, vielleicht indirekt, das Ernten. Es gibt ja viele Sorten, die bleiben bis in den Anfang Februar stehen. Ich habe jetzt beim letzten Mal beim Spazierengehen noch Grünkohl und Rosenkohl draußen gesehen. Und das wäre zum Beispiel eine Aktivität. Und auch das Einlagern von Sachen. Also ich habe jetzt heute Morgen noch mal nachgeschaut, die Äpfel, die ich vor vielen Monaten eingelagert habe, die sind übrigens noch wunderbar. Die sehen noch unbeschadet aus, die meisten. Nach ein paar Wochen sind dann einige schlecht geworden. Die habe ich dann rausgeschmissen. Hatten dann doch irgendwo eine Stelle. Aber jetzt, die ganz sind, die halten sich auch soweit. Ich muss mal irgendwann Kompost oder sowas daraus machen, weil es sind echt viele.
Und müssen die weg, bevor du umziehst.
Ja, ja, richtig, richtig. Und naja, ich weiß halt nicht, wie es sich hält, wenn es wärmer wird.
Also ich habe letztes Jahr Apfelsaft gemacht. Der war sehr lecker, aber kann ich nur empfehlen.
Kommt natürlich immer auf die Äpfel an, ob die so süß genug dafür sind.
Die waren auch, das waren auch so kleine, die waren nicht süß, aber nachher in dem Saft war es eigentlich genau richtig. Also klar, nicht so süß wie so gekaufte, aber das will man ja auch meist gar nicht. Ich fand das schon, weiß natürlich jetzt nicht, wie deine schmecken, aber wenn man sie so essen kann, ohne das Gesicht zu verziehen,
groß. Nicht. Wird schwierig.
Ja. Okay, dann bin ich gespannt, was du mitmachst. Also wenn man sie zum Backen nehmen kann, dann kann man sie auch für Saft nehmen oder so.
Ja gut, ich kann mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich meine, die liegen jetzt auch schon eine Weile da. Das ändert ja auch manchmal den Geschmack. Genau, und wir hatten auch noch einen Kürbis unten. Bei uns ist ja die Flut durchgegangen und ist jetzt ganz groß Baustelle. Und da lag noch ein Kürbis rum auf so einem Tisch. Der ist, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht, wenn etwas immer an derselben Stelle liegt, dann merkt man es irgendwann gar nicht mehr. Und ist dem Letzten aufgefallen, dass da noch ein Kürbis auf diesem Tisch lag. Und der ist auch noch gut. Der ist noch komplett unbeschadet. Ist nur voller Staub vom Bauen. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, also das Einlagern klappt echt gut, auch wenn man sich gar nicht so viel Mühe gibt damit, muss ich sagen. Es muss halt nur kühl sein und, ja gut, nicht zu feucht, denke ich mal. Ne?
Was man ja auch noch machen kann, wo wir gerade bei Äpfeln sind, ist Gehölzschnitt. Also, dass man seine Bäume zurechtschneidet. Gerade so bei Äpfeln und so. Kirschen macht man ja eher im Sommer. Aber Äpfel und Birnen und weiß ich nicht, was ihr alles da stehen habt, das macht man natürlich jetzt. Ist dann natürlich auch immer so ein bisschen Philosophie, wie man es macht. Also gefühlt macht das ja irgendwie jeder, nein, nicht jeder anders, aber es gibt schon irgendwie viele verschiedene und ich fand es immer sehr, sehr schwer. Ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht und ich habe das Gefühl, dass ich es richtig mache, aber ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, wie ich es mache. Wenn man da mit Leuten war, die das viel machen, dann sagen die, oh ja, hier sieht man doch, zack, 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 das muss man wegschneiden und ich denke, ah ja, genau, richtig.
Ja, genau, und dann mit dem Winkel muss man das hier abschneiden und auf der Höhe nach oder vor dieser Knospe oder dieser Gabelung. Ja, da bin ich auch überhaupt nicht im Thema drin. Wenn wir dazu mal eine Folge machen, fände ich übrigens interessant, dann würde ich auf jeden Fall einen Gast dazu nehmen, der sich damit auskennt oder die sich damit auskennt.
Also bei mir bis jetzt hat es immer gut funktioniert, aber ich weiß nicht. Die Äpfel sind ja auch so ganz widerstandsfähig da. Die würden wahrscheinlich auch ohne gut klarkommen. Es geht ja da nur darum, den Ertrag ein bisschen zu erhöhen.
Ja, genau. Also beim Baumschnitt habe ich soll wohl ab Oktober.
Ja, das Problem ist, wenn du es im Oktober machst, dann je früher du es machst, umso mehr wächst dein Baum und so weniger Ertrag hast du dann. Deshalb macht man es eigentlich eher später. Also wenn man auf Ertrag zielt. Deshalb würde ich es eher jetzt um die Zeit machen, nicht im Oktober.
Okay, ja. Also wenn die Wachstumsperiode praktisch eingestellt ist. Der Vorteil, ganz abgesehen davon, dass es dem Baum wohl besser tut, soll sein, dass wenig Saft im Holz ist und dadurch ist das Holz trockener und kann, wenn man es zum Beispiel als Brennholz benutzen möchte, dann
genau. Ja, ist übrigens egal, ob es friert oder nicht, schadet dem Baum nicht.
Da habe ich aber was gelesen, das habe ich auch noch nie gehört, dass Frost der Rinde schaden kann, dass diese die Hitze, wenn Sonne draufkommt und dann nachts es friert, dass dadurch die Rinde aufplatzen kann. Hast du davon schon mal was gehört?
Weiß ich nicht, das habe ich noch nicht gehört, nee.
Ja, ich habe es jetzt so ein paar Mal gelesen und ja gut, dann wurde halt irgendein Produkt beworben, was man auf den Stamm schmieren soll. Hättest du jetzt gesagt, ja, das ist auf jeden Fall, muss man drauf achten, dann wäre das was. Aber vielleicht wäre das auch einfach nur ein, vielleicht ist das ja auch einfach so ein Marketing-Gag. Manchmal liest man ja auch von Problemen, die dann nur dargelegt werden, um dann die Lösung zu präsentieren am Ende.
Genau, ja. Genau. Nee, aber genau, ja, das ist noch so was, was man machen kann. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist, wir haben so eine Mispel hier. Ich weiß nicht, ob du Mispeln kennst. Mhm. Nicht Mistel, Mispel, ne, mit P. Mhm. Und die hat ja so kleine Früchte, die sehen aus wie ganz kleine Quitten. Und die werden jetzt im Winter werden die so matschig. Und die Vögel, also besonders die Amseln, die lieben die. Die haben jetzt alle weggefressen. Und die hüpfen dann da drauf und fressen so eine ganze Mispel weg. Und auch die Meisen gehen schon mal dran. Und da habe ich gedacht, boah, das ist so ein guter Baum für die Amseln und die Vögel hier. Wir haben nur einen davon. Den müsste man ein bisschen vermehren. Und die vermehrt man am ehesten über Stecklinge und da auch nicht zu viel, weil die sind sehr empfindlich, wenn man die schneidet. Und deshalb habe ich mir auch ein paar von den letzten Früchten gesammelt, habe die Kerne rausgepult, habe die jetzt sauber gemacht, habe sie ins Gefrierfach gelegt und versucht dann jetzt im kommenden Frühjahr da Mispeln draus zu ziehen. Ist wohl nicht so einfach aus den Samen, ich habe es auch noch nie gemacht. Und deshalb kommen mir jetzt auch noch ein paar Stecklinge dazu. Aber auf jeden Fall soll das noch so an sich, macht der Baum nicht so viel her. Aber er ist halt super für die Vögel. Deshalb würde ich da gerne nochmal einen von hier irgendwo stehen haben. Und deshalb mal mein Plan ist jetzt, die Mispel noch zu versuchen zu vermehren.
Da sprichst du was Interessantes an. Das hatte ich mir aufgeschrieben. Dazu können wir mal eine Folge machen. Wie klont man einen Baum? Also ne, mit Stecklingen. Wie schneidet man das ab? Wie kümmert man sich darum, um die Schnittstelle, dass da sich schnell Wurzeln bilden? Und was passiert danach damit? Fände ich super spannend. Habe ich mir auch mal vor Jahren vorgenommen, hat dann nicht so gut geklappt. Deswegen, ich weiß ein paar Wege, wie es nicht funktioniert. Meine Oma macht es immer ganz einfach. Die schneidet immer irgendwelche Sachen ab und schmeißt sie dann in Wasser rein. Und dann, na gut, manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
Bei Äpfeln machst du auch so Abreißer, ne? Also du reißt die einfach ab. Und also eigentlich ist es sehr, sehr einfach. Aber ja, können wir gerne mal drüber reden.
Genau, das finde ich super spannend, dann kann man sich ja...
Du erzählst, wie man es nicht macht und ich sag dann, wie es funktioniert.
Es gibt nämlich hier die Straße weiter hoch so ganz kleine Apfelbäume, die haben auch so ganz kleine Äpfel und die sind unglaublich süß. Das ist auf so einer verwilderten Wiese, da pflückt die auch niemand. Mhm. Und irgendwann habe ich mir die mal genommen und daraus Apfelsaft gemacht. Und da habe ich mich dazu entschlossen, irgendwann möchte ich davon Stecklinge machen, von diesen Apfelbäumen.
Ja, eigentlich schade, dass es nicht mehr so viele Streuobstwiesen gibt. Also früher gab es die ja viel mehr. Dann wurde es irgendwann subventioniert, die umzubrechen. Und jetzt wird es wieder subventioniert, die aufzubauen. Deshalb eigentlich schade, aber die brauchen halt sehr lange, bis sie so richtig alte Obstbäume da haben. Eigentlich schade, dass es davon nicht mehr gibt. Also mehr so irgendwo am Wegesrand, so Apfelbäume oder so. Klar, hier stehen auch viele wilde Äpfel, aber die kann man ja nicht essen. Deshalb, das ist eigentlich schade. Also ne, sowas hätte ich auch gerne mehr.
Ja.
Schmeckt irgendwie immer besser, wenn man so einen Apfel direkt vom Baum, schmeckt irgendwie besser, als wenn man ihn kauft.
Ja, ne? Kommt natürlich auf den Apfel an, also wir haben auch so einen sehr, sehr sauren Klarapfel dabei. Aber es ist bestimmt auch nur Gewöhnungssache.
Vielleicht bist du einfach ein bisschen verweichlicht.
Ganz ehrlich, das kann nicht sein. Ich habe jetzt
nein.
Ja, richtig. Jetzt im Studium habe ich in der Stadt gewohnt und da habe ich halt gekaufte Äpfel immer gegessen. Aber immerhin war es keine Pink Lady. Das sind ja die Äpfel für, hat mir meine Freundin gesagt, das sind die Äpfel für Menschen, die eigentlich keine Äpfel mögen.
Ja.
Weil die so besonders
also die
süß sind.
Die schmecken, also okay. Ja. Bei denen ist auch, glaube ich, der Name geschützt. Also die darfst du nur anbauen, wenn du und verkaufen, wenn du da Geld bezahlst. Aber vielleicht war es auch eine andere Sorte. Okay, aber kommen wir mal wieder zum Winter im Garten. Ich sehe schon bei dir, durch deinen Umzug ist das ein bisschen weniger geworden. Dann kann ich ja vielleicht noch was erzählen, was ich jetzt vorhab zu machen. Nach meinem Mispelvermehrung. Und zwar haben wir so Hochbeete hier. Die haben auch sehr gut funktioniert. Die sacken natürlich viel ab, ne? Wie beim Hügelbeet hast du ja auch unten Äste und so drin. Und wenn du die nur so lose setzt, dann sackt es stark ab. Und das haben wir jetzt auch bei einem. Und das müsste wieder aufgefüllt werden. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir das auffüllen, dann könnte man es auch gleichzeitig ein bisschen modifizieren. Und zwar haben wir noch so alte Fensterscheiben hier. Und da würde ich gerne ein Frühbeet draus bauen. Das heißt, so eine alte, so ein Fenster mit Rahmen, einfach mit so Scharnieren da dran, dass man es auf und zu machen kann. Und dann unten wieder frisches organisches Material rein, was dann verrottet, dann wird es ein bisschen warm da drin. Und dann habe ich ein Frühbeet und dann kann ich jetzt Februar schon anfangen, da Salat und was auch immer reinzusäen, ohne dass es dem Ganzen zu kalt wird. Das ist noch, ja, noch ein Projekt für die nächsten Tage.
Finde ich eine super Idee. Gerade so das Frühbeet ziehen. Also vorziehen ist ja auch was, was man jetzt im Winter anfangen kann. Also gerade so ein paar Kohlsorten und sowas. Und da, als ich mich damit ein bisschen beschäftigt hatte, ist mir aufgefallen, also das, womit man hier jetzt in unseren Breitengraden zu kämpfen hat, ist ja vor allem die Kälte. Dass man halt schauen muss, wenn man sich etwas hochzieht, dass es keinen Frost abbekommt. Weil die Helligkeit, das nimmt ja jetzt immer weiter zu. Und genau, das Frühbeet finde ich eine super Idee dazu. Und ich habe mal nachgeschaut, ich bin nämlich über etwas gestoßen. Kennst du die Thermogenese bei Pflanzen?
Nein. Vielleicht kenne ich es unter einem anderen Namen.
Vielleicht, ja. Und zwar ist es die Fähigkeit einer Pflanze, selbst Wärme zu erzeugen.
Aha, ja, erzähl mal mehr.
Das machen wohl Pflanzen vor allem, um Insekten anzulocken. Also das vor allem verbreitet ist das bei den Araceae, den Aaron-Stabgewächsen. Und genau, die machen das vor allem, um Insekten anzulocken. Die stinken dann auch oft. Das heißt, sie versuchen im Grunde einen verrottenen Kadaver zu imitieren. Und sie erzeugen Wärme, weil ein verrottener Kadaver ja auch Wärme erzeugt. Und diese Wärmeentwicklung kann ganz substanziell sein. Also die können wohl 20, 30 Grad wärmer als die Umgebungstemperatur sein.
Oh. Und hast du da ein Beispiel, ja, für eine Pflanze?
Ja, zum Beispiel die, Moment, wo hatte ich sie? Die indische Lotusblume wäre ein Beispiel dafür. Das Problem hierbei ist, dass die meisten von dieser Pflanzengattung leider aus den Tropen stammen. So, das heißt, mein Plan eigentlich war, ja gut, wir machen uns jetzt ein Gewächshaus, machen ein paar von diesen Pflanzen da rein und die heizen das Gewächshaus mit an oder in das Frühbeet. Aber es
stinkt halt mega.
Genau, ja. Es gibt eine Pflanze, die sogar in unseren Breitengraden wachsen würde, vermute ich mal. Das ist der Stinkkohl. Und der macht es nämlich nicht, um Insekten anzulocken, sondern um den Schnee zu schmelzen. Also er fängt an zu wachsen und schmilzt sich, er brennt sich seinen Weg durch den Schnee nach oben.
Verrückt. Und der, nee, soll das habe ich noch nicht gehört.
Auch so 20 Grad wärmer sein können als die Umgebungstemperatur. Aber verrückt. Ich habe nachgeschaut, ob das schon mal jemand gemacht hat. Ich meine, die Idee ist wahrscheinlich nicht neu. Es soll wohl so semi-erfolgreich funktionieren. Hab jetzt noch nicht so viele Erfahrungsberichte dazu gelesen. Ich weiß auch nicht, wo man Stinkkohl herbekommt. Das ist wohl irgendwas aus Nordamerika. So eine geschützte Pflanze. Und man kann sie wohl nicht. Also sie hat wohl ein paar medizinische Wirkungen, aber eigentlich ist die Pflanze giftig.
Ist es vielleicht besser, wenn man einfach einen Komposthaufen oder so in seinem Gewächshaus anlegt?
Ja, genau, das könnte man auch machen. Ich fand die Idee nur lustig, dass man
Ja, klar, auf jeden Fall, aber weil du meintest, es würde nicht funktionieren hier.
Ich habe wenig Erfahrungsberichte dazu gelesen. Das wäre was, wenn ich mal irgendwie an Stinkkohl kommen würde, würde ich das super gerne ausprobieren. Auch, ich weiß auch gar nicht, wann der anfängt zu wachsen. Dadurch, dass es keine richtige Nahrungsmittelpflanze ist, hat man wenig zum Anbau gelesen und es ist eher so eine geschützte Wildpflanze.
Also das habe ich auch noch nicht gehört. Also es ist ja interessant, sowas mal auszuprobieren. Ne? Einfach nur, jetzt nicht, weil man irgendwie denkt, wow, das ist die beste Lösung dafür, sondern einfach, weil es so was Neues ist.
Find ja, ich cool. Ne? Und diese Aaron-Stabgewächse, das sind auch oft Zimmerpflanzen. Also das hast du bestimmt schon ein paar von gesehen. Ich kenne den Namen jetzt nicht davon. Aaron-Stab ist, glaube ich, das in der Blüte, was in der Mitte nach oben geht, dieser Stab. Zumindest Stempel. haben diese Pflanzen sehr großen davon. Deswegen ist das wahrscheinlich der Namensgeber dafür. Und bei denen, also bei diesen Zimmerpflanzen soll es wohl auch vorkommen, dass die sich dann aufheizen. Habe ich bisher noch nicht beobachten können, aber ich halte jetzt mal meine Augen offen.
Genau. Ist wahrscheinlich auch nicht so, dass eine Pflanze dann deinen Raum aufheizt, aber.
Nein.
Wäre schon spannend. Also.
Ist auch nur eine kurze Zeit.
Okay. Ja. Nicht immer.
Nee, genau. Also nur bei den Blüten jetzt halt nur, wenn sie blühen, das kann ein paar Tage sein. Beim Stinkkohl, das weiß ich nicht, wie lange der das macht. Aber wie gesagt, wenn er sich durch Schnee durchbrennt, müsste er dann schon Ende Winter vielleicht sein, ne?
Bist du Skifahrer, Nils? Im Winter fahren ja viele Ski. Fährst du Ski?
Nee, leider noch nie.
Ich auch noch nie. Dazu habe ich noch eine Frage für dich. Skifahrer, die sind ja meist in den Alpen unterwegs, ne? Also wenn man von hier kommt zumindest. Was denkst du denn? Also die Frage gibt später Sinn. Was denkst du denn? Haben die in den Alpen mehr Touristen im Sommer, weil man da auch wandern gehen kann, oder im Winter, wenn die Leute Skifahren?
Ja, ich weiß, dass ich diese Frage in der Realschule mal falsch beantwortet habe.
Das weißt du noch? Das war in der
Klasse. Ja, ich weiß das noch.
Und zwar wurden wir gefragt, und dann hab ich gesagt, im Winter, und dann, so, du saßt neben mir und sagst, hä, nein, im Sommer, und dann warst du so überzeugend, dass alle aus der Klasse, da wurde gefragt, wer meint Sommer, wer meint Winter, alle haben im Sommer gesagt, weil du das so überzeugend drüber gebracht hast, aber es war natürlich im Winter, sind viel mehr Leute in den Alpen unterwegs, und das war sehr genugtuend, wundert mich, dass du das noch weißt. Stark.
Ja, auch schön, dass du das noch weißt, ich meine,
ja. Das war ja mein Glanzmoment.
Ja, ich hab echt, also, ich wollte früher immer gerne wandern gehen und im Winterurlaub, wir waren nie im Winterurlaub und deswegen war das für mich klar, hey, in den Alpen wandern, das macht man doch im Sommer, im Winter ist es doch kalt und dunkel, was soll man denn dann in den Alpen machen?
Also wie gesagt, es war in der 5. Klasse, wir waren noch sehr jung.
Das hängt mir immer noch nach.
Genau, ja, ja, schön, dass es dir auch noch so im Gedächtnis gebrannt ist.
Ja, lustig.
Nee, spannend. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt. Genau, was ich jetzt noch machen wollte und was du, ist auch etwas, was du machen wolltest. Und zwar, wir haben ja über Bodenproben schon gesprochen und zwar wollten wir ja unsere Bodenproben nehmen und ich wollte es am Sonntag gemacht haben, war zu faul, dachte ich, machst du es am Montag und dann hat es am Montag den ganzen Tag geregnet und dann habe ich es am Montag auch noch nicht gemacht. Deshalb, vielleicht mache ich es heute, aber es ist immer noch so matschig draußen. Vielleicht mache ich es auch morgen. Aber unsere Bodenproben, haben wir jetzt überlegt, dass wir es beide machen, oder? Ist das bei dir noch aktuell?
Doch, genau, ja. Bei mir vor allem, um zu schauen, was für Schadstoffe drin sind. Und natürlich auch so, was sagt die Bodenart, was sagt der Humusgehalt.
Ja, genau. Ich habe auch hier überlegt, ob ich das mit dem Schwermetallen mit reinnehme. Nicht, weil ich denke, dass hier welche sind, sondern mehr, um so den Unterschied zu dir dann zu zeigen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Es kostet ja immer ein bisschen mehr dann. Deshalb muss ich mal gucken, ob ich es wirklich mache. Aber das ist was, das wollte ich jetzt auch machen. Und ist ja jetzt auch noch die Zeit, ne? Also solange es noch nicht wächst und man noch nicht gedüngt hat, kann man das gut machen. Ich habe auch schon, genau, dazu habe ich auch einen Ratgeberartikel jetzt endlich fertig. Ich habe ihn ja schon in der Podcast-Folge angeteasert. Jetzt ist er fertig. Ich habe auch der Nils hat einen Artikel zu den Mustern geschrieben, den habe ich auch veröffentlicht, also guck da gerne rein. Da musste ich noch ein paar Bilder zu machen.
Und sind da eigentlich, ist da eigentlich inzwischen mein Name drunter?
Nee, dafür musst du ihn selber schreiben. Also dafür das wird ja automatisch generiert darunter, wer den veröffentlicht hat. Und solange ich nicht über deinen Account den veröffentliche, steht da immer mein Name drunter.
Ja, ganz, ganz sneaky nämlich. Bei allen Artikeln steht immer Franz drunter. Ist sehr fleißig gewesen, der Franz.
Ja, ich musste sogar die Bilder selber machen und deinen Text nochmal überarbeiten. Deshalb steht mir das auch, könnte man so einen geteilten vielleicht machen. Nein, aber wenn du dich mal einloggen würdest, dann könntest du das auch machen.
Okay, können wir mal in Zukunft mal machen, ja.
Ansonsten, irgendeinen war ich jetzt noch am Schreiben, aber ich hab's vergessen. Kann ich in der nächsten Folge dann erzählen. Auf jeden Fall, genau, um darauf zurückzukommen, Bodenproben nehmen, damit wir wissen, wie die Nährstoffversorgung ist, damit wir unseren Dünger anpassen können. Organischer hier wahrscheinlich. Und dann kann man schon mal so ein bisschen überlegen, wie man drauf reagiert. Vielleicht ist ja auch alles gut und man muss gar nichts machen, aber das ist ja eher selten der Fall.
Ja. Würde mich auch interessieren, wenn wir das jetzt machen und sagen wir mal in einem Jahr nochmal, zu sehen, was ist der Effekt von dem, was wir dann an Dünger rausbringen oder an Mulch rausbringen und so weiter.
Oder auch der Humusgehalt, ne? Also man hat ja, man kriegt ja auch, wenn man es möchte, den Humusgehalt gezeigt, also den Anteil an organischem Kohlenstoff. Und das aufzubauen, da muss man ja schon ein bisschen aktiv werden. Also wenn man nichts macht, dann bleibt es ja meistens eher gleich. Und im Garten möchte man ja schon einen hohen Humusgehalt haben. Deshalb, das ist auch was mich sehr interessiert, wie da der aktuelle Stand ist.
Ja, können wir euch sicher wissen lassen, sobald wir damit.
Sagen wir Bescheid, das dauert jetzt, im Moment schicken halt alle ihre Proben ein, deshalb dauert das schon mal so ein, zwei Wochen, bis man dann sein Ergebnis bekommt und bis wir dann vorher aktiv geworden sind. Also vielleicht in zwei, drei Folgen können wir euch dann das Ergebnis verkünden. Hast du noch was auf deiner Liste zum Thema Winter, Garten?
Nö, ich bin eigentlich ganz durchgekommen.
Wie ist es mit Tieren? Das ist ja, ne, Pflanzen sind natürlich im Winter ruhig, aber die Tiere machen ja im Winter meistens sogar noch mehr Arbeit, weil sie nicht mehr so viel Futter finden. Muss man natürlich aktiv dann dafür sorgen, dass sie genug haben. Weiß nicht, ob das auch noch zum Garten zählt?
Doch, würde ich sagen. Also gerade wenn du Hühner hast und sowas, musst du dich auch weiterhin darum kümmern, ne? Den Wasser bringen, Futter bringen und so weiter.
Genau. Gut, und den Weidetieren, den muss man ja meist dann auch noch irgendwie Heu oder sowas zu füttern.
Stimmt, das Gras wächst ja viel langsamer.
Genau, genau. Gras ist nicht so viel da. Und die haben natürlich genauso viel Hunger, wenn nicht sogar noch mehr. Und deshalb, Tiere ist immer, wenn man Tiere hat, dann hat man schon nie nichts zu tun im Winter auf jeden Fall. Hm. Weil die brauchen immer, immer Aufmerksamkeit. Ich habe auch Frage überlegt, noch, ja, sag du erst.
Ja, es wäre jetzt eine Frage an dich gewesen. Bist du froh darüber, dass es einen Winter gibt? Oder wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Tropen schauen, wo es ja keinen Winter gibt, hättest du ihn lieber nicht?
Also erstmal, wenn ich logisch rangehe, dann wären natürlich die ganzen Pflanzen, die es hier gibt, viele nicht mehr da. Ohne den Winter. So schnell können die sich auch nicht anpassen. Und ich muss sagen, was du ja auch schon mal gesagt hast, dass so dunkel ist, das stört mich. Das, klar, wenn es jetzt so matschig kühl ist, was ja wahrscheinlich jetzt öfter passieren wird, so einen richtigen knackigen Winter, wo viel Schnee liegt, wo es dann irgendwie minus 10 Grad sind oder so, was hier ja auch durchaus schon vorkommt, das finde ich eigentlich ganz cool. Also das habe ich gerne, auch wenn man dann natürlich nicht so viel im Garten machen kann, weil dann alles gefroren ist. Aber ich glaube, ich würde nicht tauschen wollen. Ich glaube, dann bleibe ich doch bei dem Bekannten. Aber ich habe auch noch nie ein ganzes Jahr in den Tropen verbracht, deshalb vielleicht ist das auch, stelle ich es mir auch nicht so vor, wie es ist. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich stell's mir, also der Winter bringt dich dazu, dass du planen musst. Ne? Jetzt müssen wir planen, was machen wir in der nächsten Vegetationssaison. Und du hast praktisch genaue Zeitphasen, in denen du bestimmte Dinge machen kannst. Und wenn ich mir jetzt die Tropen vorstelle, da kann ich mir jetzt denken, boah, ich möchte jetzt einen Garten anpflanzen, ich möchte jetzt eine Permakultur starten und ich kann praktisch, jeden Tag kann ich anfangen. Mhm. Und es gibt nicht dieses, okay, ich muss jetzt auf diesen Zeitpunkt warten oder ich sollte diese Aktivitäten eher zu diesem Zeitpunkt machen, sondern alles könntest du jederzeit machen. Na gut, da gibt's natürlich auch hier so Regensaison und so weiter. Aber das macht es ein bisschen beliebiger und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Winter auch dafür sorgt, dass man Dinge mehr durchdenkt, weil man mehr Zeit hat, um was zu planen.
Vielleicht ist es ja manchmal ganz gut, wenn man gezwungen wird, so ein bisschen zu planen. Und wenn du immer das Gleiche hast, also immer, ne, okay, ich kann jetzt pflanzen, was ich will, bleibst du vielleicht immer in diesem Trott drin, ne, okay, ich mach's jetzt wieder so und wieder, weil es funktioniert hat. Und wenn du so einen Winter hast, wo du gezwungen wirst, okay, das hat nicht so gut funktioniert, vielleicht mache ich das jetzt anders. Ist wie bei so einem Strategiespiel am PC, wenn man auf Pause drücken kann und dann macht man sich jetzt nochmal Gedanken, wie gehe ich jetzt weiter vor. Deshalb, klar, es hat auch einiges Negatives, aber ich weiß nicht, ist ja auch spannend, wenn immer was Neues passiert, ne? Also es ist ja im Herbst und Frühling ist ja auch nochmal ein bisschen anders und wenn immer so ein bisschen Abwechslung drin ist, kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute in den Tropen sagen, boah, so Winter habe ich noch nie erlebt, das würde ich super gerne mal irgendwie erleben, wie das ist. Deshalb, also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ganz zufrieden damit. Klar, wenn es jetzt immer so verweichlicht wird, alles durch die Klimakrise, habe ich nicht so Bock drauf, aber ja.
Bin ich ganz ähnlich wie du. Ich habe dich eben unterbrochen, du wolltest noch was gesagt haben.
Boah, ja, ich habe aber, glaube ich, vergessen, was es war. Was war denn noch unser Thema da? Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Hast du noch was zum Thema Wintergarten? Tiere hatten wir erzählt, ne?
Genau.
Ich hätte so gerne nochmal Schweine hier, aber mit der Schweinepest, und da weiß man nicht genau, wie es weitergeht, ist im Moment ein bisschen schwierig mit Schweinen. Deshalb ist das erstmal auf Eis gelegt, aber ansonsten, wenn, wo wir bei Tieren waren, wenn nochmal neue Tiere, dann auf jeden Fall Schweine. Und Enten natürlich.
Du meinst du diese Wildschweinepest, wovon man manchmal Schilder sieht im Wald?
Ja, du hast ja ne, diese afrikanische Schweinepest, dann musst du die irgendwann einsperren, das heißt, du darfst sie nicht mehr rauslassen und dann hast du, wir haben halt hier keine Halle, die dann den Tieren gerecht werden würde und dann hätten die halt nicht viel Platz und dann, das ist ja wie bei der Vogelgrippe, war das ja auch eine Zeit lang, dass man die drinnen halten musste und das ist ja dann schon zu schade, dann hast du halt riesige Auflagen und so, deshalb muss man da vielleicht warten, bis es sich ein bisschen entspannt hat oder irgendeine Lösung vielleicht gibt oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie es da weitergeht.
Ja, nee, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Schweine sind auch was Tolles, was man in ganz vielen Dingen in der Permakultur nutzen kann.
Können wir auch mal drüber reden. Also hatten wir auch schon öfter hier.
Stimmt, Schweine, ja.
Können wir auch mal als Thema haben. Aber nicht diese Folge. Geht's im Winter im Garten. Hast du noch was zum Wintergarten-Thema?
Nö, ich wäre soweit durch. Mit einem Blick auf die Zeit können wir das eigentlich auch schließen, wenn du nichts Großes mehr hast?
Nee, ich habe nichts Großes mehr. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören bei euch. Denkt dran, die 5 Sterne oder wie viel auch immer ihr uns geben wollt. Wenn ihr für uns 5 geben wollt, dann gebt uns 5. Wenn nicht, dann braucht ihr uns auch nicht bewerten, nein. Also schreibt uns da gerne ehrliches Feedback auch an unsere Mailadresse podcast@keepitgrün.de. Guckt gerne in unserem Ratgeber nochmal rein. Ich habe ja jetzt erzählt, was so veröffentlicht wurde. Und ansonsten bin auch ich durch für heute. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Werkelt ein bisschen in eurem Garten. Schreibt uns immer gerne, was ihr da so macht. Und dann nehmen wir das in die Folge mit auf. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.